Kultur denken. Der Podcast des IFK. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zur Season 2 des Podcasts Kulturdenken. Mein Name ist Martin Gasteiner. Messy Beginnings, Anfänge, sie sind allgegenwärtig und doch oft schwer zu fassen. Ob in der Kunst oder in der Wissenschaft, beim Individuum oder in ganzen Gesellschaften. Die Frage nach dem Beginn beschäftigt uns Menschen seit jeher. Doch was genau verstehen wir unter einem Anfang? Ist es der Ursprung, der erste Funke einer Idee oder vielleicht eher ein chaotischer Prozess, aus dem sich erst allmählich Ordnung entwickelt? In unserer fünfteiligen Staffel versuchen wir, den Denkraum der Messy Beginnings, der unordentlichen Anfänge, zu entfalten. In dieser ersten Folge werfen wir einen Blick darauf, wie sich unser Verständnis von Anfängen im Verlauf der Geschichte gewandelt hat und warum die Unterscheidung zwischen Anfängen und Ursprüngen so wichtig ist. Die Leitfragen sind dabei folgende. Wie erschaffen und verhandeln Gemeinschaften ihre Gründungsnarrative? Sind vermeintliche Ursprünge oft nur nachträgliche Glättungen chaotischer Anfänge? Wie sind in Zeiten multipler Krisen, wie wir sie erfahren, Neuanfänge überhaupt möglich? Diese Fragen bilden den roten Faden für die folgenden vier Folgen. In Gesprächen mit Expertinnen und Praktikerinnen werden wir diese Themen vertiefen und aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. In der abschließenden fünften Folge dann wagt Hannah Ronsheimer den Übergang von den Messy Beginnings zu dem Flow-Zustand, in dem aus dem anfänglichen Chaos Kreativität und Produktivität scheinbar mühelos von der Hand gehen. Zu Beginn dieser Staffel möchte ich einen kleinen Einblick in die besonderen Umstände und inspirierenden Gespräche geben, die unsere ersten vier Episoden geprägt haben. Alle Interviews wurden in der Installation Danach von Thomas Hirschhorn aufgenommen. Die Installation fand von Oktober 2023 bis Jänner 2024 in den neuen Räumlichkeiten des IFK statt. Für das Thema Messy Beginnings hat das IFK Denkerinnen versammelt, um die Vielschichtigkeit dieser Thematik zu ergründen. Die erste Episode dieser Staffel versucht, einige dieser Ansätze kurz darzustellen, um zu zeigen, wie divers und bunt sich die Kulturwissenschaften einem Thema nähern. Bernhard Jussens Ausführungen zu Messiness und dem Messy Real bieten einen aufschlussreichen Einblick in die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Unordnung und Komplexität. Seine Herangehensweise spiegelt eine methodische Sorgfalt wider. Bernhard Jussen?
Ja, also ich habe so angefangen, wie ich eigentlich immer anfange, dass ich erstmal recherchiere, wo kommt die Formel her, wie wird sie gebraucht.
Jussen identifiziert einen zunehmenden Gebrauch des Begriffs Messy zu Anfang der Nullerjahre. Ein zentraler Punkt in Jussens Reflexion ist die Spannung zwischen der Messiness, der Realität und dem Ziel der Wissenschaft.
Wissenschaft ist dazu da, zu abstrahieren. Ja, per Definition ist jede Erklärung eine Abstraktion und eine Abstraktion ist zwangsweise eine Beseitigung von Messiness.
Gleichzeitig betont er,
ich lese diese ganzen Mahnungen so, dass es nicht darum geht, prinzipielle Kritik an Abstraktionsleistungen und sowas zu vollziehen, sondern die Messiness des Realen nicht aus dem Blick zu verlieren bei der zwingend nötigen Abstraktionsarbeit.
Bernhard Jussen versucht hier einen Mittelweg zu finden. Er argumentiert, dass moderne theoretische Ansätze bereits konzeptuellen Raum für Messiness bieten, aber
in den Theoremen, mit denen wir heute arbeiten, Diskurs, Praktiken, auch Aushandlungen oder auch Leute, die auf die Systemtheorie zugreifen, ist genügend konzeptueller Raum für Messiness drin.
Diese Sichtweise ist besonders wertvoll, da sie die Notwendigkeit von Abstraktion und Theoriebildung anerkennt, ohne die Komplexität und Unordnung der Realität zu leugnen. Jussen erklärt dazu,
weil die ja niemals behaupten, dass es homogen ist, ganz im Gegenteil. Sie behaupten, es gibt sozusagen dominante Strukturierungsleistungen und dass da unten drunter das etwas strukturiert wird, was dauernd rumwimmelt, wie, ja, weiß nie was. Das ist meines Erachtens eingepreist.
Jussens Reflexionen regen zum Nachdenken darüber an, wie Wissenschaft die Balance zwischen notwendiger Abstraktion und der Anerkennung von Komplexität finden kann. Bernhard Jussen scheint darin zuversichtlich zu sein.
Also insofern glaube ich, dass wir das relativ gut in den Griff kriegen mit der Messiness of the Real.
Letztendlich unterstreicht Bernhard Jussens Ansatz die Bedeutung eines nuancierten und reflexiven Umgangs mit Komplexität in der Wissenschaft. Er ermutigt dazu, die Messiness nicht als Hindernis, sondern als integralen Bestandteil unserer Forschung zu betrachten. Eine Perspektive, die für ein tieferes Verständnis komplexer sozialer, kultureller und historischer Phänomene unerlässlich bleibt.
Genau, also ich glaube, die Unschärfe ist das, was wir an dem Begriff auch schätzen, weil die natürlich in alle möglichen Richtungen auch so Resonanzen zieht. Es darf natürlich nicht kontingent werden, ne? Also ich glaube, man braucht schon eine gewisse Einhegung eines Bedeutungshofes, wenn man so will. Denn man läuft ja dann manchmal auch Gefahr mit so bestimmten Begrifflichkeiten, die dann gerade in der Wissenschaft als irgendwie cool, hip oder sexy deklariert werden, dass man dann diese definitorische Schärfe komplett aufgibt.
Hier warnt die Amerikanistin Heike Paul vor den möglichen Gefahren der Unschärfe. In der wissenschaftlichen Arbeit ist es wichtig, dass Begriffe und Konzepte klar definiert sind, um Missverständnisse und Überinterpretationen zu vermeiden. Die Passage hebt hervor, dass trotz der inspirierenden Offenheit eine gewisse Einhegung notwendig ist, um den Begriff nützlich und wissenschaftlich brauchbar zu halten. Diese Balance zwischen Freiheit und Struktur ist essentiell, um die Kontingenz, das Zufällige und Unvorhersehbare zu kontrollieren und dennoch Raum für kreative und innovative Gedanken zuzulassen. Dass auch die Herstellung von partieller Messiness durch Zufallseffekte bzw. Serendipity und damit von potenzieller Kreativität lange Zeit schon in den Kompetenzbereich der Kulturwissenschaften fällt, erzählt der Kunsthistoriker Andreas Bayer.
In der Warburg-Bibliothek stehen ja bis heute so in diesem System, dass beispielsweise mehrere Exemplare desselben Buchs angeschafft werden, damit das an verschiedenen Stellen auftaucht. Damit ich, wenn ich vor einem Regal stehe, das thematisch dem Thema, ich sag mal, Religion gewidmet ist, damit ich auch in diesem Kontext auf dieses Buch stoße, wenn ich es gar nicht erwarte, und gleichzeitig aber unter Umständen in einer Abteilung, die sich mit ganz anderen Themen beschäftigt, wo es aber auch eine Rolle spielen könnte. Prinzip der Dubletten, ja, wenn man so will, in der Warburg-Bibliothek. Mir hat das immer eingeleuchtet. Das ist natürlich heutzutage mit Algorithmen und anderem auch machbar. Also das ist alles natürlich vor der Zeit der Digitalisierung. Aber da ist eben angelegt diese Idee, dass Konstellationen entstehen, die mich dann überraschen und die mich in dieser anscheinenden, unscheinbaren Unordnung dann zu einer Ordnung bringen, die eine neue ist, die ich dann herstelle, ja.
Aus der Bibliothek Abi Warburgs und ihrer Effekte jetzt zu einem Forschungsgebiet bzw. einem Messy Beginning, das auch die Schrift in den Fokus genommen hat. Die in Bologna lehrende Philologin Silvia Ferrara erklärt im Folgenden die essentielle Bedeutung von Linien und Kontrasten als grundlegende Elemente der Bildung von Schrift und gibt damit interessante Einblicke in die visuelle Natur der Schriftzeichen und deren evolutionäre Entwicklung. Silvia Ferrara:
We need the black on white contrast. And we need lines. Lines are the quintessential representational preference, because it gives us that immediate focus, that immediate attention.
Und Silvia Ferrara weiter:
it's not at all a coincidence that writing looks the way that it does. It comes from images. It comes from the contours.
Sie macht klar, dass die Erfindung der Schrift keineswegs ein linearer Prozess war, sondern eine komplexe kulturelle Evolution, die tief in der menschlichen Neigung zur Symbolik verwurzelt ist.
Letters have developed and have changed into cultural evolution to match physical images around us, so that we will see configurations that are much more frequent than others.
Hier zeigt Ferrara, dass Schrift nicht nur ein Mittel zur Kommunikation ist, sondern auch eine Reflexion unserer Umwelt und der häufigsten visuellen Muster, die uns umgeben. Dieser Prozess der Anpassung und Selektion, bei dem bestimmte Symbole bevorzugt werden, weil sie vertrauter und leichter zu erkennen sind, zeigt die pragmatischen und ästhetischen Entscheidungen, die bei der Entwicklung der Schrift getroffen wurden. Und Ferrara weiter.
Which makes me think that there are trajectories and paths to writing specifically in our long history of making symbols that are picked up by every single group or collective set of individuals that chooses things to be transmitted generation by generation for posterity.
Sie hebt hier hervor, dass jede Gruppe oder Gesellschaft ihren eigenen Weg gefunden hat, Symbole zu entwickeln und zu übermitteln. Dies unterstreicht die Diversität und den Reichtum menschlicher Kultur und Kommunikation. Um die Unordnung noch ein wenig zu erweitern, ergänzt Ferrara.
This interface between oral and written is a false divide, yeah, whose boundaries are much blurrier and messier than we wanna assume.
Diese These von Ferrara, dass die Grenze viel unschärfer und unordentlicher ist als oft angenommen, zeigt, wie ineinandergreifend und gegenseitig beeinflusst diese beiden Bereiche sind. Dies unterstützt die These vom messiest beginning of them all, wenn es um Schrift geht, da es keine klaren, eindeutigen Übergänge gab, sondern ein komplexes Netz aus Interaktionen, Anpassungen und Übernahmen. Die Erfindung der Schrift ist also ein chaotischer, nichtlinearer Prozess, geprägt von kultureller Vielfalt, visuellen Präferenzen und der engen Verbindung zwischen mündlicher und schriftlicher Kommunikation. Für die Episode 2 dieses Podcasts habe ich Silvia Ferrara zum Gespräch gebeten, um diese Thesen noch zu vertiefen. Hier wird deutlich, wie chaotisch die Realität ist, die wissenschaftlich erforscht werden muss, aber auch wie sehr Schrift eine Möglichkeit für den Menschen war und ist, der Messiness etwas entgegenzusetzen, indem sie eine Fokussierung ermöglicht. Der Programmdirektor des IFK, Andreas Gerlach, kommt mit einer subtilen Beobachtung.
Diese Sache, dass wir scheinbar irgendeine Art von Sehnsucht nach Mess haben. Nach Unordnung, vielleicht auch nach Dreck oder sowas.
Und er setzt mit diesem Befund fort.
Und diese Sehnsucht nach Mess, die wir uns auch als Erwachsene einfach abdomestiziert haben, kann man sagen, die ausleben zu können, sowohl hier im Wandansprühen als auch, finde ich, im Denken, das ist Kulturwissenschaft.
Andreas Gerlach sieht also in der Unordnung eine Quelle der Kreativität und des freien Denkens und macht diese Form von Unordnung erzeugen zu einem Prinzip seines Forschungsverständnisses.
Ich glaube, solange wir einfach neugierig bleiben und versuchen, Feingefühl beizubehalten, können wir diese bisschen offenen, bisschen messy Grenzen der Kulturwissenschaft so im Blick behalten und weiter damit so durch die Wissenschaftslandschaft manövrieren.
Was aber für die Kulturwissenschaft gilt, gilt auch für die Welt.
Und dann aber auch dem Anerkennen dessen, dass die Welt halt messy ist. Und ungeordnet und ein bisschen dreckig und nicht unter Kontrolle zu bringen in ihrem Effekt. Aber wahrscheinlich ist Wissenschaft eines der großen Menschheitsprojekte, zu versuchen, mit einer Welt umzugehen, die nicht besonders ordentlich wirkt.
Genau wie die Kulturwissenschaft selbst repräsentiert der Sumpf einen Ort des Übergangs, der Vermischung, einen Raum für messy beginnings.
Ich sehr überrascht, sogar für ein kulturwissenschaftliches Thema, sehr überrascht, wie viele Beispiele es dafür gibt, dass Sümpfe sich auch einem staatlich-politischen Zugriff immer entzogen haben. Dass es einfach nicht so leicht ist, mit der Kavallerie in die Sümpfe reinzugehen, um die Leute, die sich dahin zurückgezogen haben, zu unterwerfen oder so. Oder auch nicht nur mit der Kavallerie, sondern auch mit schweren Fahrzeugen oder so etwas. Und dass man da halt dann auf diese Pfade geht, die es da gibt, aber man weiß halt buchstäblich nicht, ob nicht 5 Meter weiter irgendjemand mit einem Pfeil und Bogen oder einem Gewehr oder sonst irgendwas sitzt.
Dass Sumpf auch Teil einer Großstadt sein kann, wird im folgenden Beispiel belegt.
Schon der Marais in Paris, sowohl das Parlament ganz unten war der Marais, die unten saßen, als auch tatsächlich das Stadtviertel, das auch mit genau dieser Metaphorik dann beschrieben wurde. Und die Slums sind letztlich auch so ein Begriff. Das heißt, der Sumpf ist immer so ein, nicht nur ein bestimmter Ort, wo sich Leute hin zurückziehen können, sondern ist auch so eine Art metaphorisches Gegenbild zum zivilisierten städtischen.
Ein Gebiet, das sich der Staatsmacht entzieht und für die Gesetzgebung nicht erreichbar ist. Andreas Gerlach dazu.
Was sich dagegen richtet oder was auf jeden Fall nicht so leicht unter Kontrolle zu bringen ist, und wenn dann nur mit rabiaten Maßnahmen, Drain the Swamp und sowas, oder auch mit Maßnahmen von geometrischer Vermessung oder so etwas, dass klargestellt wird, was hier wem gehört.
Und es scheint auch so, dass das Eigentum eine bestimmte Form von Eingrenzung, Einhegung und Verstaatlichung mit sich bringt. Karin Harasser betont die zentrale Bedeutung der politischen Dimensionen ihrer Arbeit. Sie beschäftigt sich intensiv mit der Frage, wie politische Neuanfänge in chaotischen, oft gewalttätigen Situationen überhaupt denkbar sind.
Ja, die politische Dimension des Themas ist mir in der Tat sehr zentral, sehr wichtig. Hat schon auch mit wissenschaftlichen, historiografischen Überlegungen zu tun. Das Thema, das mich da im Moment am meisten umtreibt, ist eben die Frage, wie man aus politischen Situationen heraus, die sehr, sehr chaotisch sind, sehr gewalttätig sind, in denen lange Geschichten von physischer, psychischer, symbolischer Gewalt zusammenkommen, wie man in solchen Situationen eigentlich sowas wie politische neue Anfänge überhaupt denken kann.
Karin Harasser illustriert diese Problematik am Beispiel Kolumbiens, wo sie selbst gearbeitet hat. Auch die Verschuldung des afrikanischen Kontinents zeigt, wie schwierig es ist, einen echten Neuanfang zu gestalten, wenn die Verstrickungen in globale Finanzstrukturen so tiefgreifend sind.
Das am Thema der Verschuldung des afrikanischen Kontinents, diesen Umstand, dass eben diese tiefe Verschuldung und die Verstrickung von postkolonialen Staaten in die Finanzwirtschaft eigentlich verhindert, dass die jemals neu anfangen können.
Ein zentraler Punkt in Karin Harassers Analyse ist die Kritik am neoliberalen Ansatz, die Messiness der Welt über Märkte zu regulieren. Karin Harasser argumentiert.
Es hängt meiner Meinung nach unmittelbar damit zusammen, dass es eben sozusagen eine Konzeption von Messiness gibt, die das alles oftmals unbenannt strukturiert. Und das ist die Idee, dass die Messiness der Welt über einen Markt regulierbar ist. Das ist das Programm, das seit der Mont-Pèlerin Society, wie wir alle wissen, durch neoliberale Politiken durchgeht. Das ist ja nichts anderes. Der Markt ist eine Idee, wie die Verworrenheit der Realität sich selbst reguliert. Und das hat sie zumindest jetzt, was die internationalen Märkte betrifft, bis jetzt mal ziemlich unhinterfragt durchgesetzt als die einzige Idee, und die ist schlecht, weil sie eben nicht umgehen kann mit historischer Ungleichheit, weil sie nicht damit umgehen kann, dass bestimmte Gruppen mehr Unterstützung, mehr Schutz, mehr politischen Halt brauchen als andere.
In diesem Fall entsteht mit dem Umgang mit Messiness eine Reaktionsbildung, die den einen nützt und den anderen schadet. Und zwar in einer Weise schadet, dass kaum mehr ein Neuanfang möglich ist. Noch einmal die Kulturwissenschaftlerin Karin Harasser.
Und damit hat sich sozusagen ein Modell der Regulierung von Mess auf eine sehr unheilsame Art und Weise durchgesetzt, gegen viele andere mögliche Ideen, wie man damit umgehen könnte.
Nun vom Unheilsamen, das auch einer Messiness erwachsen kann, zu Momenten des Anfangens in der Kunst. Andreas Bayer.
Ja, es ist ein Akt, in dem etwas passiert aus einem Ungeordneten, aus einer Messi-Situation, etwas Neues zu kreieren, etwas zu schaffen, etwas anzufangen. Das ging ja darum, wie beginnt etwas, wie kommt etwas Neues zustande. Und da dieser Moment, diese Phase des Zauderns, des Zögerns, ist genau der Moment, in dem da Dinge neu zueinander finden und zu etwas Neuem werden und ein Beginn stattfindet.
Für den Kunsthistoriker Andreas Bayer, der in Basel lehrt, ist die Kreativität der Messiness auch mit der Zufälligkeit und dem Serendipity-Effekt verbunden. Vor allem aber spielt für ihn eine große Rolle die von Josef Vogel aufgebrachte Figur des Zauderns. Diese findet er in der Kunstgeschichte immer wieder repräsentiert. Ein Beispiel dafür ist eine Aussage, die Leonardo da Vinci zugeschrieben wird.
Menschen wie ich tun am meisten, wenn sie gerade nichts tun. Das ist kein Self-Fashioning im Sinne der Selbstvermarktung, sondern das ist Selbstformung. Und das ist auch der Versuch, sich den Zumutungen etwa einer Bestellergruppe oder eines Auftraggebers zu entziehen und zu sagen, in dem Moment, wo ich nichts tue, bin ich eigentlich so bei mir, dass ich dann in diesem Moment eigentlich meine ganzen Potenziale überhaupt nur freisetzen kann, wenn ich diesem Druck mich erstmal wieder auch entziehe. Das meint das eigentlich. Und insofern ist das, ich finde das einen ganz, ganz, ganz wichtigen Satz, den man Leonardo dazu schreibt.
Chaotischen Anfängern kann aber auch mit der Ordnung der bürgerlichen Wohnung begegnet werden.
Marguerite offenbar eben in einer absolut bürgerlichen, geordneten Welt in einem solchen Ambiente gearbeitet hat. Und das ist ganz anders, als wir uns das für die meisten Ateliers sonst vorstellen. Das ist ja auch ein Klischee wahrscheinlich.
Aber dann birgt das Zaudern auch immer wieder die Gefahr, nicht aus dem Chaos entkommen zu können und zu verstummen.
Das eine ist Wolfgang Köppen, der eben eigentlich ganz früh verstummt, nie wieder eigentlich geschrieben hat. Also nach Torben im Gras und Tod in Rom bleibt das dann, also nach diesen Romanen entsteht nichts mehr und das über Jahrzehnte. Und er wird aber immer vom Verleger finanziert, in der Hoffnung, in der Erwartung, dass irgendwann das große Werk noch kommt. Und das ist ja auch im Nachlass nichts gefunden worden, was der Rede wert wäre. Also da ist nichts mehr entstanden. Und das zeigt auch, dass diese Phase ganz lange dauern kann und dass sie auch eine leidvolle Phase ist. Also es geht darum, dass man auch sieht, das Zaudern kann auch heißen, dass man diesen Messi-Zustand nicht bewältigt und dass das zum Scheitern führt.
Und dann gibt es aber nach Andreas Bayer auch den Künstler, der es sein lässt.
Künstler Michael Kreber, der zögert auch, weil er sagt, es gibt das ja alles schon. Es gibt für alle Formen, für alle Themen, für alle Phänomene, die ich zeigen möchte, gibt es eigentlich schon eine Form. Was soll ich da noch hinzufügen? Und deswegen denkt der ganz, 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 ganz lange nach, bevor er sich entscheidet, es doch sein zu lassen.
Die Amerikanistin Heike Paul zeigt einen amerikanischen Aufklärer, der es mit einer Setzung des Beginns versucht.
Ich meine, Thomas Paine hat geschrieben zur Zeit der amerikanischen Aufklärung, ne, das berühmte Buch Common Sense. Und von ihm stammt auch der Satz, wo er dann sagt, ja, wir haben es jetzt in der Hand, die Welt noch einmal von vorne zu beginnen.
Paines Vision des Neuanfangs lässt sich als optimistische Reaktion auf die Messe Beginnings seinerzeit verstehen. inmitten von Chaos, Unsicherheit und den vielen unvollkommenen Anfängen, die die Entstehung der Vereinigten Staaten prägen, sah Paine die Möglichkeit eines neuen, besseren Anfangs. Sein Optimismus spiegelt sich in der Überzeugung wider, dass aus den fragmentierten und chaotischen Anfängen etwas Großes und Bedeutungsvolles entstehen konnte. Auf die Ebene von Beziehung und Denken gebracht, meint Alexis Shotwell.
So one of the things that I think is so interesting about thinking about beginnings or about origin stories is that actually, of course, we're always in the middle of everything, right? So we only think of something as an origin or as a beginning when something has happened afterwards, that like there's been a process, there's been duration, there's been a continuity, that then we name that is a beginning, right? So, you know, there's so many people that we read when we're 20 and they don't become a beginning that we cite as an origin. Or so many, you know, casual conversations we have that don't become friendships, right? But when they do, then we look back and we say that was the beginning, right? And when we look at anything, it's like this, right? That actually we're just making a we're making an identification afterwards that something was our beginning.
In diesem danach erst ist die Rekonstruktion möglich, ist aber auch die Freiheit gegeben, den Anfang neu zu erzählen. Alexis Shotwell zum Abschluss.
Beauvoir says, only humans oppress other humans, right? Like the weather does not oppress us. It's something that happens, right? But we steal freedom from one another. And she says, therefore, we have to open freedom to one another.
Signation unseres Podcasts stammt von Sebastian Klinkowski. Wissenschaftliche Beratung erfahren wir durch Karin Harasser, Andreas Gerlach und Julia Burg-Kaminski. Für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist Stefanie Obermeier. Technische Unterstützung Max Ott. In der Produktion unterstützen mich Christina Högler, Daniela Losinitzky und Andreas Katan. Die Konzeption des Kulturdenken-Podcasts stammt von Alexander Martosch und mir, Martin Gasterner. Sie finden den Podcast in Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform. Wir freuen uns über Ihre Meinung, Kommentare und Fragen und auch Ihre Bewertungen. Auf Wiederhören in der Episode 2.